Und jetzt gehen wir weiter in ein Thema, das so komplex ist, wie es kaum komplexer sein kann. Wir haben ja mit der Psyche schon komplex begonnen und jetzt die Tür daneben, die Philosophie. Ich denke mal, es wird ja möglicherweise gar nicht so unterschiedliche Aussagen geben. Ich darf nun wiederum in Salzburg Frau Meyer begrüßen, die sich kurzfristig nach Salzburg verabschiedet hat, allerdings hier in Wien als Gynäkologin tätig ist, allerdings auch eine full-blown Philosophin ist, insofern äußerst kompetent über dieses Thema sprechen kann. Und ich freue mich, dass sie jetzt zugeschaltet ist und uns aus Salzburg über die Philosophie des Sterbens etwas erzählen kann. Herzlich willkommen und danke für die Bereitschaft, uns etwas zu erzählen.
Sehr geehrter Herr Professor Waldenberger, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Ihnen über Philosophien des Sterbens einiges berichten und ich habe versucht, so eine Auswahl von Philosophien in der Geschichte herzustellen, die heute auch für uns vielleicht noch brauchbar sind, vielleicht noch uns etwas zu sagen haben. Ich möchte Ihnen drei Themenschwerpunkte näher bringen, allgemeines zu Sterben und Tod sagen, dann so einen kleinen Parforce-Ritt durch Philosophien des Sterbens, ein bisschen geschichtlich auch aufbereitet bringen und welche Philosophien sind heute noch brauchbar, Ihnen auch vielleicht auch schmackhaft machen. Ich habe einen persönlichen und einen wissenschaftlichen Zugang. Das ist die Uhr meines verstorbenen Lebensgefährten. Time is running out. Die ist in der Küche gehangen, sozusagen als ein Memento Mori. Auf der anderen Seite habe ich mich auch ethisch, medizinethisch intensiv mit diesen Themen beschäftigt. Das letzte Kapitel des Buchs The Philosophy and Practice of Medicine and Bioethics ist On Death and Dying. Was ist ganz besonders herausfordernd und warum versuchen wir auch das Sterben so stark zu verdrängen? Dieser Abschied, dieses Gefühl, wann ist etwas das letzte Mal? Diese besondere Intensität, die intensive Berührung mit Sterben und Tod fallen uns persönlich natürlich nicht leicht, aber auch oft nicht in der Medizin, wenn wir mit Patientinnen und Patienten nicht nur eine Begegnung hatten, sondern auch eine Beziehung eingegangen sind. Ganz kurz zu Sterben und Tod in der Literatur. John Didion, vielleicht kennen manche das Buch The Year of Magical Thinking, hat Folgendes gesagt. We are imperfect mortal beings, aware of that mortality, even as we push it away, failed by our very complication, so wired that when we mourn our losses, we mourn for the better or for the worse ourselves, as we were, as we are no longer, as we will one day not be at all. Oder die Bücherdiebin. Da erzählt der Tod, wie die Begegnung mit den Sterbenden eigentlich aus seiner Sicht ist. Da sagt ganz trocken, here is a small fact, you are going to die. Ivan Illich, der Tod des Ivan Illich von Lev Tolstoi, bringt uns besonders nah, was diese personale Dimension des Sterbens ist. Ivan Illich wusste oder es wurde ihm immer mehr klar, dass er sterben musste. Und darum befand er sich im Zustand ständiger Verzweiflung. Jenes bekannte Beispiel für Syllogismen, das er in der Logik von Kiesewetter gelernt hatte. Gaius ist ein Mensch, alle Menschen sind sterblich, also ist auch Gaius sterblich. Das war ihm sein ganzes Leben hindurch rechtmäßigerweise lediglich auf Gaius anwendbar vorgekommen. Keinesfalls aber auf ihn. Auf Ivan Illich, auf ihn selber. Jeder war der Mensch Gaius, der Mensch überhaupt. Und für diesen war das Gesetz völlig gerechtfertigt. Er indes war nicht Gaius und ebenso wenig war der Mensch an sich, sondern er war ein Wesen völlig für sich und völlig von allen anderen verschieden. Er war der Vanya mit seiner Mama und seinem Papa. Er zählt dann seine ganze Biografie auf. Gaius, der war in der Tat sterblich und wenn er starb, so war es ganz in der Ordnung. Ich dagegen, ich Vanya, ich Ivan Illich, mit all meinen Gefühlen und Gedanken, Bei mir ist es nun einmal eine ganz andere Sache. Fridolin Lieblinger hat diesen Zugang als den personal verstandenen Tod einmal beschrieben. Peter Nadasch, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, hat über seinen eigenen Tod geschrieben. Also wie kann man über seinen eigenen Tod schreiben? Das ist natürlich eine Nahtoderfahrung anlässlich eines Herzinfarktes, den er durchgemacht hat. Er hat gesagt, ich bin mit einem Phänomen konfrontiert, das nur mich betrifft, die anderen nicht. Der Tod reißt uns tatsächlich mit, wir verlassen unser Leben. Durch den Körper bleibt die Seele unberührt. Und dann sagt er was, was mir auch als Gynäkologin sehr nahegegangen ist. Meine Mutter hat meinen Leib geboren. Ich gebäre seinen Tod im Sterben. Mein Tod wird meine Geburt sein. Ich rutsche aus dem Uterus meiner Mutter in den Geburtskanal. Und damit war es vorbei mit dem Urzustand, zu dem ich im Moment meines Todes zurückgekehrt war. Also das ist auch diese Eingebundenheit von Anfang, von der Archä, vom Ursprung in den Tod, wo man wieder zurückkehrt in diesen Ursprungszustand. Zu einigen Philosophien des Sterbens. Ich bediene mich natürlich gerne der Zitate der Antike, wo das Bene Mori, das Euthanatos, so wesentlich war. Platon beschreibt in der Apologie des Sokrates Sokrates Tod. Dort ist Tod Nichtsein oder Reise der Seele an einen anderen Ort. Im Phaidon sagt er, der Tod befreit die Seele vom Leib. Es geht um die Anamnesis, die Seele vor der Geburt, die hatte sozusagen die Schau der reinen Ideen. Und danach werden wir wieder dieser reinen Ideen ansichtig werden. Epikur im Brief des Menoikeus, der geht es ganz pragmatisch an. Der Tod geht uns nichts an, denn solange wir existieren, ist der Tod nicht da. Und wenn der Tod da ist, existieren wir nicht mehr. Seneca, Briefe an Lucilius, der Zustand vor der Geburt und nach dem Tod, beide sind nichts als Ruhe. Marc Aurel, mein Favorit, und die Stoa sagen, bene vivere, bene mori. So wie das sehr schön im vorhergehenden Vortrag auch angeklungen ist. Der Weltenlogos, also alles das, was die Welt im Innersten zusammenhält, bestimmt unser Werden und Vergehen. Unsere Gefühlssituation soll nicht anders sein als eine der Gelassenheit. Denn das Ende bestimmt jener, der damals für die Verbindung und jetzt für die Auflösung verantwortlich ist, also für die Geburt und für den Tod. Du aber bist für beides nicht verantwortlich, so als Mensch. Geh und geh jetzt mit heiterem Herzen, denn auch er, der dich entlässt, ist heiter und freundlich. Ta es haiaton, das sind die Selbstgespräche des Marc Aurel, die er in Canuntum teilweise auch verfasst hat. Das Christentum hatte so quasi ein Ausweichprogramm. Augustinus in De Civitate Dei, Bestimmung des Lebens als Sein zum Tode. Er kennt zwei Auferstehungen, das jüngste Gericht wird bestimmen, ob Himmel oder Hölle, und ein zweites, die Auferstehung des Leibes, also vollständige Auferstehung. Thomas von Aquin fasst den Tod als Folge der Ursünde auf. Vor der Geburt, nach dem Tode. Montaigne, altern heißt sterben lernen. Und zwar lernen wir das über Verluste. Die Natur spricht, jede Stunde, die er lebt, raubt ihr dem Leben. Ihr lebt auf seine Kosten. Wir leben auf die Kosten des Lebens, ja, und kommen über unser Leben, das wir hoffentlich mit vielen guten Inhalten füllen können, dem Tod näher. Descartes, der uns das gesamte Leib-Seele-Problem ja so dramatisch beschert hat, der meint, da die Seele nicht materiell sein kann, ist sie auch nicht wie die materiellen Dinge vom Verfall bedroht. Also gewisse Weiterleben der Seele. David Hume dreht das Spiegelargument des Lucrez auch wieder ein. Wenn die Zeit vor der Geburt uns nicht angeht, so wird es auch die Zeit nach dem Tod nicht tun. Arthur Schopenhauer, Werden und Vergehen, über den Tod und sein Verhältnis zur Unzerstörbarkeit unseres Wesens an sich, hat er geschrieben. Menschen haben ein Bewusstsein von ihrer eigenen Sterblichkeit. Das zeichnet uns ja auch als Menschen aus. Dass zwar das Ich verschwindet, die Welt jedoch bestehen bleibt, das ist eigentlich das Skandalon des Todes. Nicht sein werden und nicht gewesen sein, sagt er. Das Alter ist ein langsames Verblassen des Lebens. Die Zeit, da ich nicht sein werde, wird objektiv kommen. Aber subjektiv kann sie nie kommen. Wir können es uns nicht vorstellen. Auch Sigmund Freud hat es immer wieder betont. Unser Ich ist von seiner Unsterblichkeit überzeugt. Glauben wir wirklich, dass wir sterben? Søren Kierkegaard hat sich eingehend mit dem Ernst des Todes beschäftigt. An einem Grabe. Ernst heißt, sich selber tot denken. Und damit bedeutet es, das Leben wird so unendlich wertvoll. Der Tod ist die ungewisse Gewissheit, insofern sein Eintreten zwar gewiss ist, aber der Zeitpunkt ist ungewiss. Sigmund Freuds Verhältnis zum Tod. Wir alle haben ein Verhältnis zum Tod als Verhältnis der Verdrängung. Im Unbewussten ist jeder von seiner Unsterblichkeit überzeugt. Der Todestrieb, jenseits des Lustprinzips, hat er den Todestrieb beschrieben. Da gibt es einen Kampf zwischen Eros und Thanatos. Der Ausgangspunkt alles Lebenden ist der Tod. Das Ziel alles Lebenden ist der Tod. Also wir sind auch dem Tode hin und zum Tode hin Geneigte. Schwieriger ist Martin Heidegger zu verstehen. Unser Dasein bedeutet Geworfenheit in die Welt. Unser Dasein muss sich entwerfen, sich zur Welt verhalten. Wir sind Verfallene an die Welt und das sind wir ganz insbesondere durch unsere Zeitlichkeit, durch das Nicht-Mehr und das Noch-Nicht. Heidegger sagt drei Bestimmungen, die dem Tod gerecht werden. Der Tod gehört zum Dasein, steht aber immer noch aus. Der Tod ist das Nicht-Mehr-Dasein und drittens, der Tod ist unvertretbar. Heidegger hat eine sehr gewöhnungsbedürftige phänomenologische Sprache. Er sagt, der Tod ist ein Bevorstand. Er löst alle Bezüge zur Welt auf. Der Tod ist die Möglichkeit des Nicht-mehr-Dasein-Könnens. Und diese Möglichkeit müssen wir eigentlich schon im Leben erkennen. Und es ist ganz falsch zu sagen, man stirbt. Jeder ist der andere und keiner nämlich er selbst. Der Tod betrifft uns in jedem Augenblick. Verschieben schwächt die Gewissheit des Todes nicht ab. Nur ein Vorlaufen auf den Tod ermöglicht ein Anerkennen des Todes. Also im Leben sich des Endlichen, des Todes bewusst sein. Was es im Leben bedeutet, den Tod wahrzunehmen, nichts anderes als bewusst zu leben. Karl Jaspers, für ihn ist das Umgreifende wesentlich. Auch er hat eine gewisse schwierige Sprache. Aber er sagt zum Beispiel schon in der Bestimmtheit unseres Anfangs, unserer Natalität, unserer Geburtlichkeit ist unserem Gewordensein unsere Sterblichkeit mitgegeben. Wenn wir ein Kind zur Welt bringen, dann bringen wir auch inklusive den Tod zur Welt. Bestimmtsein durch Naturgesetze und Geschichte lässt uns grenzerfahrend, unsere Grenzen erfahrend zurück. Wir leben natürlich in Angst und deswegen verdrängen wir Sterben und Tod. Wir leben in der Daseinsangst, die wir durch Lebensgier zu relativieren versuchen. Wir leben in der Existenzangst, der wir als Angst vor existenziellem Nichtsein nicht ausweichen können. Wir versuchen natürlich beide Ängste massiv zu verdrängen. Wir kämpfen um das Dasein mit Gewalt, mit Macht. Wir kämpfen um die Existenz durch Liebe und existenzielle Kommunikation. Und, auch das gehört alles dazu, wir leiden. Jean-Paul Sartre, das Sein und das Nichts. Für ihn ist Dasein Sein zum Tode. Und wir sind verdammt frei. Wir sind verdammt zur Freiheit und zur Verantwortung. Jeder Mensch ist dazu verurteilt, frei zu sein. Wir bestimmen uns durch unsere Freiheit im Handeln. Wir müssen uns machen, wir müssen handeln. Wir müssen uns quasi erschaffen, anstatt bloß zu sein. Der Tod ist ein reines Faktum wie die Geburt. Er geschieht uns von draußen und verwandelt uns in draußen. so wie Goethe gesagt hat, nach drüben ist die Aussicht uns verrannt. Die Existenz des Menschen ist ein für sich Sein, das sich selbst entwerfen muss und über den Blick auch objektiviert wird für andere Sein. Der Tod ist eine maximale Enteignung. Todsein heißt, wir sind den Lebenden ausgeliefert. Wenn ich mich mache, mache ich mich endlich. Und daher ist mein Leben einmalig. Auch Simone de Beauvoir, die Lebensgefährtin von Jean-Paul Sartre, hat im Roman Alle Menschen sind sterblich diese Thematik aufgenommen. Sie hat diese Thematik noch erweitert. Nämlich wenn der Mensch angenommen eine unendliche Zukunft vor sich hätte, dann hätte er keine. Das Leben wäre nicht mehr dermaßen wertvoll. Günther Anders, den Sie vielleicht kennen, die Antiquiertheit des Menschen über die Seele im Zeitalter der zweiten industriellen Revolution. Günther Anders ist in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gestorben. Für Günther Anders war es die atomare Bedrohung, die Möglichkeit, dass sich die Gattung Mensch selbst als Gattung auslöschen kann. Er hat die Menschen als Analphabeten der Angst bezeichnet. Und als Analphabeten der Angst haben wir so eine gewisse Apokalypse-Blindheit auch wieder mit massiver Verdrängung erkauft. Die Unüberschaubarkeit hat sich so am Bau der Bombe, der Atombombe gezeigt. Und er hat den Satz geprägt, Schmutz geteilt durch tausend ist sauber. Also die Rädchen der Verantwortlichkeit, es ist nicht mehr eine Person, die für einen anderen Menschen oder für eine Handlung die Verantwortung übernimmt, sondern es sind ungeteilte viele Verantwortlichkeiten und zum Schluss ist niemand namhaft oder dingfest zu machen. Bernard Williams, die Sache Makropoulos, Reflexionen über die Langeweile der Unsterblichkeit. Der Tod ist das Übel schlechthin. Er ist die Privation, der Verlust aller Möglichkeiten. Aber er ist das nur für einen immer noch wünschenden Menschen. Ein Mensch, der nichts mehr wünscht, keine Anliegen mehr hat, für den ist er wahrscheinlich auch nicht das Übel. Wladimir Jankelewitsch, der Tod, Ablehnung des Spiegelbildarguments durch die Geburt aus dem Nichtsein herausgetreten, ist unser Sein auf Zukunft ausgerichtet. Ich würde auch von meiner Philosophie her und von meinem Verständnis dem viel mehr zustimmen als dem Spiegelargument, nämlich davor und danach sind nicht dieselben Entitäten und dieselben Wesenheiten. Dazwischen liegt ein gelebtes Leben. Noch einmal Jankelewitsch, der Tod ist eine Lehre, die plötzlich mitten im Leben eines Wesens aufbricht. Das Seiende, das wie durch eine wundersame Verfinsterung plötzlich unsichtbar wird, stürzt auf einmal durch die Falltür des Nichtseins. Ich komme noch zum Freitod ganz kurz. Friedrich Nietzsche, Zarathustras Rede vom freien Tode. Meinen Tod lobe ich euch, den freien Tod, der zu mir kommt, wann ich will. Schrecken der Ewigkeit, nämlich in Form der Wiederkehr des Ewiggleichen. Jean Amary, Freiheit zu, der Einzelne gehört sich selbst und nicht der Gesellschaft und schon gar nicht Gott. Der Freitod ist ein Privileg des Menschen. Der Freitod gehört zu seiner Conditio Humana. Wilhelm Kammler sagt Meditatio Mortis, die Geburt ist ein Widerfahren ist. Ganz ungefragt wurden wir geboren. Aber es ist schon ganz anders im Sterben und im Tod. Ich kann entscheiden, nicht am Leben zu bleiben. Ich komme zum letzten Kapitel, welche Philosophien von diesem ganzen Potpourri kein Anspruch selbstverständlicher Vollständigkeit, welche sind vielleicht für uns heute noch brauchbar? Wie können wir uns überhaupt dem Sterben, dem Tod annähern? Phänomenologisch gibt es für uns nur den Tod des oder der anderen. Evidence-Based Medicine hat das Verum Factum, den Tod als Abstraktum, als statistische, physiologische Größe zur Aufgabe. Es ist die Aufgabe der Medizin, ihn zu verhindern. Also In der Medizin haben wir auch so starke Todesverdrängungspotenziale, weil wir einfach quasi, wenn Menschen sterben, unsere Kunst am Ende gefühlt sein ließen. Dann gibt es den Tod als Datum. Das wäre der gegebene Tod, der personale Tod. Das ist die stärkste Evidenz, die wir haben. Mein Tod im Vorgriff, wenn ich meinen Tod, meinen Abschied denke und erst recht den Tod eines geliebten Menschen, eines Angehörigen. Wie können wir uns überhaupt Sterben und Tod, Death and Dying, nur annähern? Beispielsweise, so habe ich in dem vorhin erwähnten Buch Meyer Scheibels schon angedeutet, mit der Metaphorical Method. Death and Dying are words too familiar to be understood. Wir müssen Tod und Sterben oft auch entfremden, damit wir sie besser verstehen. In der Dichtung hat es beispielsweise Dylan Thomas gemacht. We live and die our metaphors, because death is built in. To give birth to a child is to give death to a child. Also, it requires darkness to see and it requires death to live. Den Tod des Ivan Illich von Lev Tolstoi als lebenweltlichen Tod habe ich Ihnen schon versucht näher zu bringen. Hermeneutisch, sprachphilosophisch könnten wir herangehen, indem wir sagen, there was a time when we were not. This gives us no concern. Why then should it trouble us that a time will come when we shall cease to be? Und dann müssen wir uns natürlich wirklich vor Augen halten und zugeben, time, cease to be, sind alles Konzepte der Lebenden. Davor, danach, wir sprechen wieder in der Zeit. Der Tod ist aber nicht nichts.
Besser, Sie haben gerade auf die Zeit hingewiesen. Wir haben nicht mehr viel Zeit, bitte.
Genau. Es kommen nur noch, glaube ich, 2 Folien. Der Tod ist nicht nichts, er bezieht sich auf etwas, nämlich das Leben. Wir leben nicht mehr, um die Erfahrung des Todes zu machen, sagt Wittgenstein. Und im Tod ändert sich die Welt nicht, sie hört auf zu sein. So, wie soll die Medizin umgehen? Die Medizin gilt als zuständig für Fragen nach Sterben und Tod. Und es sind oft Krankenhäuser und Pflegeheime, die wenig mit Sterbenden anfangen können und in denen dennoch die große Mehrheit stirbt. Die Klinik ist oft auch die totale Institution, in welcher der soziale Tod lange vor dem physischen gestorben wird. Ausgrenzung des individuellen Todes durch epistemiologische Integration. Das Paradoxon der Medizin, mit dem Tod vertraut zu sein und ihn dennoch nicht auszugrenzen, wäre wichtig. Einerseits das Verum Factum-Prinzip, wahr ist, was wir machen können und der lebensweltliche Tod, damit wäre ausgeschlossen anzuerkennen. Andererseits zu sehen, dass der Mensch ein Organismus ist, ein Subjekt, nicht nur Organismus ist, sondern auch Subjekt der Krankheit. Tod als Faktum, Tod als Datum. Heute noch brauchbar. Wir haben den Schwerpunkt ganz massiv auf Freiheit und Selbstbestimmung auch im Sterben gelegt. Das ist der Wert in unserer Gesellschaft. Aber worin besteht die Freiheit, die wir meinen? Die Freiheit im Sterben? Besteht es, den Zeitpunkt des Sterbens wählen zu können? Ist es eine Freiheit, wovon, wozu? Es ist keine Frage der Freiheit, dass wir sterben müssen. Nur wann und in mancher Hinsicht auch wie. Freiheit und Verantwortung beim Sterben für Sterbende und ihre Bedürfnisse. Das würde eigentlich unsere Aufgabe sein. Und ich muss leider immer wieder feststellen, wir haben in unserer Gesellschaft das, was wir mit dem Wert Fürsorge inhaltlich erfüllen sollten, oft unterrepräsentiert. Ich komme zum Schluss. Philosophie der Lebenskunst von Schmidt, eine Grundlegung. Der Tod ist das Ende der Zeit für den, der stirbt. Und zumindest für einen Augenblick der Stillstand der Zeit für diejenigen, die die Zeugen des Todes sind. Fortan bezeugen sie den tiefen Einschnitt und die daran erinnernde Narbe der Zeit mit der Unterscheidung eines davor und danach. Der Tod lebt nur in den Erfahrungen, die mit ihm gemacht werden, in den Vorstellungen, die von ihm kursieren, in den Formen, die ihm gegeben werden, in der Sprache, die ihm Ausdruck verleiht und in der Kunst, die ihn darstellt. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie mir noch erlauben, darf ich Sie vielleicht zu unserem Weltkongress Pandemische Welt. Das ist sozusagen der Dreiländertagungsabschnitt Weltkongress Pandemic World, Women, Family, Society in der Sigmund Freud Universität im Juli 2022 einladen. Ich hoffe, wir können den vor Ort nicht mehr nur digital, sondern in Präsenz durchführen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Herzlichen Dank für das Näherbringen eines doch sehr komplexen Themas. Ich kann nur auf dieses Buch von Ihnen wieder hinweisen. Allerdings braucht man, glaube ich, um es zu verstehen und durchzuarbeiten, auch ein paar Jahre. Ich arbeite gerade dran. Auf jeden Fall herzlichen Dank.